Mein Freund Thomas Wilhelmi ist der IT-Chef der Volkshochschule Hamburg, einer der größten Volkshochschulen Deutschlands. In Corona-Zeiten war es seine Herausforderung, das Homeoffice für die Mitarbeiter der über 18 Außenstellen zu organisieren. Seine größte Herausforderung hat aber etwas mit Abenteuer und Reisen zu tun. Thomas ist ein Wüstenfan. Im letzten Jahr hat er einen Teil der endlosen Sandwüste Badain Jaran durchquert. Die liegt in der inneren Mongolei und ist Teil der Wüste Gobi. Thomas erzählt von Lastenkamelen, Megadünen, extremen Klimaschwankungen, Strapazen und letztendlich von seiner Erkenntnis, nur ein kleines Sandkorn auf diesem Planeten zu sein. Corona Calling. Gespräche mit Freundinnen und Freunden in einer außergewöhnlichen Zeit. Herzlich willkommen, Thomas, zu einem Podcast unter Freunden bei einer Tasse Kaffee. Du hast ja gesagt Podcast, das ist sehr lustig. Wir haben aber auch gerade festgestellt, dass wir gar nicht trinken können, weil wir diese Mikrofone vor dem Mund haben.
Ja, wird nicht klappen.
Wie geht's dir? Alles gut soweit?
Alles gut, alles gut. Das Wetter ist gut. Sieht ja so aus, als wenn jetzt das nochmal richtig kommt.
Ja.
Also von daher.
Wir haben Mitte
Juni.
Juni.
Wir haben gestern die längste Nacht gehabt.
Midsommar.
Midsommar.
Ja.
Das heißt, ab heute geht es schon wieder rückwärts.
Ja. Und in diesen Midsommerzeiten randalieren Jugendliche in Stuttgart und anderswo. Hat es was mit Corona zu tun, mit Corona-Zeiten, dass die Bars dicht sind, dass die draußen trinken müssen? Haben sich da irgendwelche Aggressionen angestaut oder ist das nur ein Zufall? Ich weiß es nicht.
Also kann ich im Endeffekt auch nicht sagen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das dieser Lockdown, den wir jetzt in den letzten Monaten gehabt haben, dass das irgendwie bei dem Partyvolk sicherlich schon Auswirkungen gehabt hat. Aber dass das also jetzt auch so in Gewalt umschlägt, also das finde ich schon ein bisschen spooky. Also, naja, wobei auf der anderen Seite irgendwie ist das vielleicht auch so ein Phänomen, was wir ja, wenn man mal zurückdenkt oder vielleicht auch mal die letzten Jahre Revue passieren lässt. Also ich sehe oder meine jedenfalls schon zu sehen, dass die Schwelle, Gewalt anzuwenden, niedriger wird. Also es wird schneller zugeschlagen. Also das finde ich auch schon ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. Also warum? Also
ja, mir geht es auch so. Ja. Sind die sozialen Unterschiede in den letzten Jahren so gewachsen, dass da vielleicht Aggressionspotenzial entstanden ist?
Also die sozialen Unterschiede sind auf jeden Fall gewachsen. Also das sehe ich eindeutig. Also das ganz sicher. Also ich glaube, ich denke, das ist ja auch mehr oder weniger Konsens. Die Spaltung zwischen Reich und Arm hat auf jeden Fall deutlich zugenommen. Also vielleicht hat Corona jetzt auch nochmal wie so ein Verstärker gewirkt. Weil sicherlich haben jetzt viele, auch wahrscheinlich viele Jugendliche, ihre Jobs verloren. Also könnte ich mir vorstellen. Oder schaffen es nicht jetzt in Ausbildungsplätze zu kommen, weil die Unternehmen wissen vielleicht auch nicht so richtig, wie es weitergeht jetzt und bilden erstmal nicht aus. Das heißt, das sind dann junge Menschen, die dann ja im Grunde auch nicht wissen, wo sie hinwollen.
Oder können.
Haben vielleicht noch viel weniger Perspektive als sonst, als zu normalen Zeiten. Ja, und das kann sicherlich auch gewaltverstärkend wirken.
Es ist schwierig, darüber zu reden. Mich hat es sehr beeindruckt, was da in Stuttgart passiert ist gestern. Also ich sag mal, es ist nicht greifbar. Ich glaube, es ist wenig greifbar. Und es spaltet diese Gesellschaft wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr.
Das ist ähnlich, das ist, glaube ich, ist vergleichbar mit dem, was damals in der Flüchtlingskrise passiert ist. Da war auch im Moment große Solidarität, das, was sich dann aber sehr schnell irgendwie in das Gegenteil verkehrt hat. Ich fand die Berichterstattung ziemlich einseitig. Also es kam von den Jugendlichen, kam überhaupt gar keiner zu Wort, also jedenfalls in den öffentlich-rechtlichen Medien. Und ich habe immer so bei mir gedacht, okay, was da passiert ist, ist auf Deutsch gesagt richtig scheiße. Aber ich würde gerne mal, bevor ich da im Grunde auch ein Statement zu abgebe oder das für mich auch abschließend bewerte, eigentlich auch mal die andere Seite hören. Was ist denn aus deren Sicht da passiert? Also warum ist das so eskaliert?
Warum ist das so eskaliert?
Ja. Ich meine, es gibt doch eigentlich gut, ich meine, dass die Polizei da gekommen ist und eine Kontrolle gemacht hat, das passiert ja alle naselang irgendwie. Warum eskaliert dann so etwas?
Ja.
So, und zwar auch so schnell und auch mit den Folgen, also dass die dann marodieren, praktisch da durch die Innenstadt ziehen. Also das...
Wir werden das natürlich in diesem Podcast jetzt nicht erfahren. Wir sind ja auch nicht so aktuell in den Gesprächen, aber ich glaube, wir können schon festhalten, dass aus dieser Hoffnung, dass aus dieser Gesellschaft was sehr Solidarisches erwächst, relativ wenig geblieben ist. Ja. Aber lass uns mal drüber reden, was du machst. Du bist IT-Chef von einer Volkshochschule, von den Volkshochschulen
von
in Hamburg,
von der
Hamburger Volkshochschule.
Ja.
Ich finde das vielleicht jetzt als Übergang sehr treffend, weil bei Spaltungen oder Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft auch Bildung eine große Rolle spielt. Aber beschreib mal erst, was du genau machst und was in der Corona-Krise passiert ist an den Volkshochschulen, gerade wenn man im IT-Bereich arbeitet.
Also, weil du es nicht so ganz richtig gesagt hast, also es gibt eine einzige Hamburger Volkshochschule. Also es gibt Hamburger Volkshochschule, die ist verteilt über das gesamte Stadtgebiet natürlich. Also wir haben insgesamt über 18 Außenstellen. Und zwar, das sind größere Plätze, wo also auch tatsächlich Mitarbeiter von uns sitzen, also Verwaltungsmitarbeiter sitzen und wo wir Unterrichtsräume haben. Also dazu sind wir sehr viel noch an Hamburger Schulen. Also nutzen die Unterrichtsräume von Hamburger Schulen, insbesondere irgendwie am Nachmittag und am Abend. Die Hamburger Volkshochschule.
Kommt daher, dass man in den Stadtteilen halt Volkshochschulen hatte.
Genau.
Es tut mir leid. Und gut, dass du es richtig gestellt hast.
Weiß man also in der Regel nicht. Also deswegen ist die Hamburger Volkshochschule gehört also auch zu den größten Volkshochschulen Deutschlands.
Kannst du kurz erklären oder weißt du, wie Volkshochschulen eigentlich entstanden sind? Ich weiß es gar nicht.
Ja, natürlich, sicher. Volkshochschulen, letztes Jahr gab es ein sehr großes Fest hier in Hamburg, weil sowohl die Universität Hamburg als auch die Hamburger Volkshochschule sind 100 Jahre alt geworden. Die sind nach dem Ersten Weltkrieg von der damaligen, die Räterepublik sozusagen, die ersten demokratischen gewählten Institutionen hier in Deutschland, haben schon erkannt oder wollten, dass es eine Bildung für alle gibt. Und zwar nicht nur im universitären Bereich, sondern eben halt auch wirklich tatsächlich Bildung auch für die Arbeiterschicht damals. Und daraus sind eben halt, und das war eben halt das Besondere in Hamburg, die Universität Hamburg und die Hamburger Volkshochschule sind zeitgleich gegründet worden. Wir haben eine unfassbar große Anzahl an Teilnehmern, die, sagen wir mal, soziale Sonderstellungen haben und die bei uns Ermäßigungen kriegen. Also
Rentner,
Schüler. Bezieher von Schüler, Studenten, Bezieher von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, große Familien. Also es gibt eine unfassbare Menge an Ermäßigungstatbeständen, so nennen wir das. Und das Geld, was uns dadurch eigentlich verloren geht gegenüber dem normalen Teilnehmer, das kriegen wir als Zuschuss von der Stadt.
Thema IT.
Es kam dann natürlich diese Sondersituation, die Anforderungen, sehr schnell Homeoffice zu ermöglichen. Also das heißt, zu ermöglichen, dass die Mitarbeiter von zu Hause arbeiten, sich in unser Netz einwählen können und praktisch ihre Tätigkeiten, die sie im Normal auch machen, eben halt auch jetzt eben halt von zu Hause ausüben zu können. Das hat uns vor einige Probleme gestellt, weil das war nicht vorhersehbar. Das ging also los, dass wir also entsprechend Laptops beschaffen mussten, beziehungsweise erstmal aus den Regionen eingesammelt haben, die so weit aufbereitet haben, dass wir die an unsere Mitarbeiter geben konnten. Also da haben wir innerhalb kürzester Zeit haben wir da also richtig was bewegt. Und es ist schon auch ein Unterschied, oder ich sag mal andersrum, also wir als Hamburger Volkshochschule haben natürlich auch schon seit Jahren versucht, irgendwie in diesem Bereich der Online-Veranstaltungen zu gehen. Das hat aber in Hamburg nie so richtig funktioniert. Das funktioniert in Flächenländern. Wenn ich in, ich sage jetzt mal, also ohne das jetzt abwertend im sagen zu wollen, in MacPom irgendwo am Ahr der Heide wohne und 50 Kilometer bis zu meiner nächsten Volkshochschule fahren muss, um da, was weiß ich, irgendetwas zu lernen, ist natürlich die Hemmschwelle eine viel geringere, auch das Angebot für einen Online-Kurs zu machen. Vorausgesetzt, ich habe in MacPom, da wo ich wohne, überhaupt einen Internetanschluss. Aber dann funktioniert das. In einer Stadt, in einer Großstadt wie Hamburg, ist es halt so, die Menschen müssen oder die Teilnehmer, die zu uns kommen, müssen in der Regel nicht besonders weit fahren. Und der persönliche Kontakt der Teilnehmer untereinander ist ein ganz wesentliches Kriterium. Und deswegen funktionieren in diesen großen Urbanisationen, wie Hamburg ist, funktionieren diese Online-Kurse nicht. Die Leute gehen nachher dann doch zusammen ein Bierchen trinken in der Vor-Corona-Zeit. Oder reden miteinander. Und ich meine, wir wissen es selber, wenn man also irgendwelche Präsenzseminare irgendwo gemacht hat, die wesentlichsten Informationen, die du gekriegt hast, hast du entweder unten bei der Zigarette, wenn du draußen warst, an Rauchen, hast du da gekriegt. Oder wenn du mittags zum Mittagessen warst oder sonst irgendwo, da hast du eigentlich die wirklich wesentliche Information gekriegt.
Ja, insofern hast du eine tolle Arbeit. Lass uns nachher mal kurz oder ein bisschen länger drüber reden, wie lange deine Arbeit da noch geht.
Ja.
Aber lass uns zum Stichwort Erwachsenenbildung mal darüber sprechen, wie wir uns in unserer Freizeit bilden. Wir sind beide ziemliche Asien-Fans und lieben Urlaube in Asien, um uns weiterzubilden, ja, kann man das so sagen?
Ja, natürlich, sicher. Das ist ein Ding, wo ich also sage, Reisen bildet. Es gibt ja diesen Spruch, also den kann ich zu 100% unterschreiben. Ich habe auch immer so einen unglaublichen Wunsch nach Ferne gehabt. Liegt vielleicht auch so ein bisschen an meinem Alter und meiner Sozialisation, wie ich groß geworden bin. Dass ich immer, ich wollte immer weg. Mir war das Deutschland immer so, das war mir immer zu klein und ich wollte eigentlich immer die Welt sehen.
Was meinst du, wie du groß geworden bist? Kannst du kurz ein Stichwort sagen oder ist zu intim?
Ich bin in einer Zeit groß geworden, also ich bin jetzt irgendwie Mitte 60. Ich bin in einer Zeit groß geworden, wo da fing das Urlaub machen außerhalb von Deutschland, fing da gerade an. Also das ist 60 Jahre her.
Nein, Rimini.
Rimini, also nach Italien fuhren die Ersten. Es gab kein Internet, also darf man halt auch nicht vergessen. Also heutzutage kann sich jeder, der einen Rechner hat, kann sich im Grunde die Welt auf den Rechner holen. Das gab es damals nicht.
Also
Die Sehnsucht war da. Und ich habe das Glück gehabt, auf Menschen zu treffen, die zu der damaligen Zeit, also das war ein Kompagnon meines Vaters, ganz konkret, das war so ein Reisefanatiker. Der hat in den 50er Jahren, ist er in China gewesen, wo noch nie ein Europäer zu der Zeit da gewesen ist. Der hat damals, und das hat mich damals so unglaublich angekickt, in den 60er Jahren hat er eine Sahara-Durchquerung gemacht. Was ich denn in den 70er Jahren oder Anfang der 80er Jahre dann auch gemacht habe. Also der hat in mir so dieses Reisefieber in mir geweckt.
Ja, und es ist mal gut, dass man das mal so sagt, weil es ist wirklich, das ist noch nicht so lange her, da war Reisen eine komplett andere Geschichte. Ja. Auch diese Internetsache vergisst man, gerade zu Corona-Zeiten, wo alles über Digitalisierung läuft oder vieles lief, jetzt lockert sich's. Das wäre schwierig geworden vor 30, 40 Jahren. Erzähl gerne bitte über die letzte Wüstentour mit deiner Frau, Christine, zusammen. Was habt ihr gemacht?
Also wir waren, jetzt zur Corona-Zeit, wo wir im Endeffekt auch nicht wissen, wie es genau jetzt also weitergeht die nächsten Jahre, sind wir, also meine Frau, also Christine und ich, wir sind unfassbar happy, dass wir das letztes Jahr gemacht habe. Wir haben letztes Jahr eine 10- oder 11-tägige Trekkingtour durch einen Teil der Badai Jaran gemacht. Die Badai Jaran ist der südlichste Teil der Wüste Gobi und liegt in der inneren Mongolei. Dieser Teil der Mongolei gehört also zu China. Ja, das haben
Sand.
Wir... Sand. Ist eine reine Sandwüste mit der höchsten... der höchsten Düne, der höchsten Sanddüne der Welt, die in der, also vom unten vom Boden, also bis nach oben zum Scheitel irgendwie etwas über, also 620, 625 Meter.
Größer als der Michel. Höher.
Naja, also deutlich höher. 600 Meter ist, also das, also viele kennen vielleicht so ein paar Dünen. Dune du Pilat ist ja ganz bekannt hier in Frankreich. Also die würdest du kaum sehen. Also mit ihren 150 Meter Höhen, die sie, also wer da schon mal drauf gewesen ist, das erste Mal, der weiß schon, also so, die hat schon, das sieht schon nach was aus, aber diese Badaljaran-Wüste, diese Sandwüste, die ist, also das ist wirklich unfassbar.
Beschreib mal ein bisschen, wie habt ihr euch vorbereitet? Also was habt ihr da genau getan? Wie schwierig war es? Also wart ihr auf dieser Düne oben drauf oder kann man das eigentlich gar nicht, weil die wandert? Also beschreib mal ein bisschen.
Also das ist also wir haben uns natürlich vorbereiten müssen. Also es war eine organisierte Reise, das muss man also dazu sagen. Wir waren also 10 Personen, also 10 Menschen, 5 Frauen, 5 Männer, die das gemacht haben. Der Jérôme Blosser, ist der Reiseveranstalter Pure Tracks, die das also hin und wieder mal organisieren. Wir hatten einen chinesischen Führer, der aber in Peking Germanistik studiert hatte, also perfekt Deutsch sprach, was also auch sehr gut war. Zusätzlich hatten wir also 4 mongolische Begleiter, die Kamele, 20 Kamele, die unser gesamtes Gepäck getragen haben. Also es musste ja alles mitgenommen werden, nicht?
Die Kamele
also,
haben das Gepäck getragen.
Die Kamele haben das Gepäck getragen. Also für uns alle für 11 Tage trinken, essen, also alles.
Ihr zu Fuß?
Wir zu Fuß. Die Kamele haben das große Gepäck getragen und wir hatten also in dem Sinne nur Tagesgepäck. Wobei, wenn es morgens... Es war häufig morgens sehr kalt, sodass man also erstmal mit dicken Klamotten loslief und sich dann
im Laufe des Tages... Sag mal, Minusgrade oder also, über Null knapp? Oder
also wir haben also eine, was das angeht, eine Zeit erwischt, die schon sehr außergewöhnlich war für die Zeit. Also wir sind im Oktober dort gewesen und wir haben also Temperaturen nachts bis runter minus 10 gehabt. Also es war so, dass zwischen uns im Zelt die Wasserflasche gefroren war am nächsten Morgen. Also das war in den langjährigen Temperaturmessprotokollen ist das nicht so zu sehen. Also da hat man also gesagt oder hatte man uns auch gesagt, also die Wohlfühltemperaturen von den Rucksäcken würde ausreichen, also bei den Männern so bei 0 Grad. Und entsprechend Rucksäcke hatten wir, also bei Frauen, die immer ein bisschen leichter frieren, dann minus 5 Grad. Aber wenn du in einem Rucksack liegst, der eine Wohlfühltemperatur von 0 Grad hat.
In einem Schlafsack.
Im Schlafsack.
Im Schlafsack.
Ja. Und du eine Außentemperatur von minus 10 hast, dann kannst du nicht mehr schlafen. Und es ist auch völlig egal, was du an- oder ausziehst, du wirst in dem Ding nicht mehr warm. Und du liegst in diesem Zelt, in deinem Schlafsack, auf der Isomatte und hoffst nur, dass es bald morgen wird.
Und morgens... Bis mittags wird es dann
und morgens bis mittags,
also extrem heiß.
Und mittags wird es dann, also hatten wir also durchaus irgendwie immer so zwischen, also an die 30 Grad.
Ja.
Also 40 Grad Temperaturdifferenz. Gut, nun muss man also sagen, diese Badaljaran-Wüste ist schon auch so eine extreme Wüste. Also die Maximaltemperaturen liegen da also im Sommer deutlich über 50 und im Winter auch deutlich unter 40 minus.
Das
also,
heißt, das war richtig anstrengend.
Ja.
Kann man das so sagen?
Also, du hast
immer diesen Rhythmus, du weißt, jetzt wird es also, wieder saukalt.
Ja,
also und morgens raus, steif gefroren und dann wieder in die Hitze rein.
Ja.
Die
also
Kamele.
Das natürlich zum einen. Und man darf nicht vergessen, wir haben natürlich Strecke machen müssen. Also wir sind so zwischen 14 und 17 Kilometer am Tag gelaufen, wobei 14 bis 17 Kilometer hört sich erstmal nicht so sehr viel an. Wenn man jetzt aber bedenkt, wir haben in diesen 11 Tagen sind wir insgesamt 6.500 Meter hochgelaufen, also senkrecht hoch und dann natürlich auch 6.500 Meter wieder runter. Also wir haben über 6.500 Höhenmeter gemacht in dieser Zeit.
Und auf dem Sand lässt sich wahrscheinlich relativ schlecht laufen.
Kann sich jeder,
außer du bist ein Kamel.
Ja, die Kamele sind natürlich perfekt angepasst. Das ist phänomenal. Die machen also weniger Fußabdruck, obwohl sie, was weiß ich, ein Vielfaches von uns wiegen. Weniger Fußabdruck als man selber. Also die können das richtig. Also das war schon wirklich sehr anstrengend.
Thomas, warum tut man sich das an? Im hohen Alter, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen böse sagen darf. Was ist der
was der Kick ist.
Der Kick ist, ja, was ist
also der Kick? Also der Kick ist zum einen, du kommst, wie ich glaube, also ich habe ganz selten in meinem Leben irgendwelche Touren gemacht oder Reisen gemacht, wo ich so zu mir selber gekommen bin. Wir haben auch, während wir gelaufen sind, wenig miteinander geredet. Eigentlich ging jeder irgendwie so für sich alleine. Du bist in einem endlosen Dünenmeer, bewegst du dich.
Ist das still eigentlich?
Ja, es ist komplett still. Also du hörst nur Wind und morgens und abends lässt der Wind dann auch nach, dann ist es wirklich still und zwar so still, dass du das Blut in den Adern rauschen hörst. Weil es gibt nichts drumherum. Also wenn du keinen Wind hast, ist es absolute Stille. Und du kriegst eine Ahnung davon, oder nein, nee, ich will nicht eine Ahnung davon, sondern so, wir neigen ja häufig dazu, uns so als die größten, besten und tollsten wir als Menschen zu sehen und benehmen uns dann ja häufig auch so. Und dort merkst du innerhalb ganz kurzer Zeit, dass du eigentlich nur einer dieser Milliarden Sandkörner bist. Du bist nichts und du kannst in dieser Umgebung, auch das wird dir sehr schnell klar, also du bist einfach nicht überlebensfähig. Also du brauchst
ohne Hilfsmittel.
Ja. Ohne die Hilfsmittel überlebst du da 2 Tage maximal und dann bist du einfach weg und es findet dich doch keiner.
Ja.
Weil es ist da nichts.
Ja.
Und das macht dich schon demütig. Also es nordet dich so ein bisschen ein, würde ich sagen. Ne? Also es macht dir schon klar irgendwie, wo dein Platz in dieser Welt ist.
Auch Angst?
Nein, Angst komischerweise gar nicht. Angst haben wir eigentlich nie gehabt. Also weil wir natürlich, wussten wir, wenn es hart auf hart kommt, also unser chinesischer Guide hat ein Satellitentelefon mit, also die hätten Hilfe holen können, aber sagen wir mal so, wenn einer von uns da einen Herzinfarkt gekriegt hätte, bis da jemand da ist, lebst du nicht mehr. Also das ist auch klar. Also das dauert dann einfach, zu lange. Ne?
Und habt ihr jetzt vor, das zu steigern? Also ist das dann so eine Sucht, in die man dann reinfällt? Ich sage das jetzt, weil man das ja von Bergsteigern kennt oder von Leuten, die Gipfel besteigen, ja, die dann sagen, okay, jetzt habe ich den 8000, jetzt muss ich noch den machen und den machen. Anders gesagt, was habt ihr nochmal eine andere Wüste vor? Möchtet ihr das nochmal machen? Empfiehlst du das?
Also das macht süchtig. Also ja, ganz klar.
Schon.
Macht süchtig, ja. Also vor einigen Minuten schon mal gesagt, also ich habe in den 80er Jahren mal eine Sahara-Durchquerung gemacht. Damit mit dem Auto, also mit VW-Bussen sind wir da damals irgendwie gefahren und da habe ich meiner Frau, also Christine, immer wieder davon erzählt und die ist eigentlich genauso, also sie wollte es unbedingt sehen und das, ich denke, jeder sollte es auch mal gesehen haben. Patrick, ein Sternenhimmel, den du nachts siehst, weil du hast ja kein Sekundärlicht.
Ja.
Also die Sonne geht unter und wenn der Mond nicht scheint, hast du einen Himmel. Also der Begriff des Sternenhimmels oder das Sterngewölbe, wenn du da nach oben guckst, weißt du, warum dieser Begriff gebildet worden ist. Das ist es nämlich wirklich. Die Sterne sind, das ist so unfassbar, das ist, als wenn sie dich erschlägt, diese Lichterflut. Also das ist schon, das hat schon einen hohen Suchtcharakter.
Und wir sehen, was wir hier mit in den Städten eigentlich,
was wir mit unserer Lichtverschmutzung, was wir mit unserer Verschmutzung hier gemacht haben. Also das ist wirklich phänomenal. Also und du lernst irgendwie auch, das ist die Schönheit unserer Natur. Das habe ich so häufig gedacht. Da stehst du oben auf irgendeiner Düne und es kommen dir fast die Tränen vor Glücksgefühl, in was für einer unfassbaren schönen Welt wir leben.
Obwohl da nur Sand ist,
ja. Obwohl es, aber diese,
das ist toll.
Diese Formationen sind wie gemalt, also was der Wind und der Sand, das Spiel, was die miteinander spielen und was da für Formationen rauskommen. Also das macht unglaublich viele Glücksgefühle. Und es ist natürlich so, auf der anderen Seite, es ist anstrengend. Also und das ist ja auch diese Kombi, die dann noch was macht, weil du musst dich ja, und es ist, wie sagt Angel so schön, alternativlos. Sie haben uns also irgendwo mit Jeeps, haben sie uns an einen Ausgangspunkt gebracht und wir hatten halt 11 Tage Zeit, den Zielpunkt zu erreichen. Und dazwischen ist nichts und da kann auch keiner reinfahren. Also das heißt, du bist gezwungen, innerhalb dieser der dir vorgegebenen Zeit diese Strecke irgendwie zu meistern.
Ja. Auch wenn man vielleicht am dritten oder vierten Tag mal denkt, ich schaffe es nicht mehr.
Also ich hatte so am zweiten Tag hatte ich also so ein paar Mal so das Gefühl, weißt du, wenn du dann 3 Stunden lang irgendwie bergauf gestiefelt bist, ja. Fast grundlosen Sand, wo du also 3 Schritte vorwärts gehst und tatsächlich real einen halben Schritt vorwärts kommst, dann verlierst du langsam den Mut und die Lust. Und denkst, scheiße, warum hast du es dir angetan? Aber es wird alles in den Schatten gestellt, wenn du dann tatsächlich oben stehst und praktisch in die Unendlichkeit guckst.
Kannst du oder möchtest du überhaupt einen Tipp geben, wer das jetzt hört und denkt, ja, ich möchte es auch mal machen? Man googelt einfach und sucht sich dann ein Reisebüro oder ein Reiseführer oder
eine Reiseleitung. Das ist schon sehr dünn gesät. Also ja. Wenn man solche Wüsten-Trekking-Touren, also wenn man das mal googelt, ja. findet man schon einige Veranstalter, die das machen. Jetzt auch in den unterschiedlichsten Wüsten. Also diese Wadi Jaran ist sicherlich insofern ein bisschen was Besonderes, weil sie halt die höchste Sanddüne der Welt hat. Aber es gibt ja sehr viele Wüsten auf dieser Welt.
Ja.
Und es gibt auch, darf man ja auch nicht vergessen, auch wenn man so an Sahara denkt beispielsweise, die Sahara ist beispielsweise keine Sandwüste, es ist eine Geröllwüste. Also gibt zwar da auch hohe Sanddünen, aber das Gros der Sahara ist Geröll.
Ja.
Das war jetzt eine reine Sandwüste und es gibt Trekkingtouren also in alle möglichen Gebiete dieser Erde, wo es halt Wüsten gibt, auch mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen.
Ja.
Also muss man, da hängt auch so ein bisschen ab, also wie
fit ist man,
wie fit man ist, was ist man überhaupt selber bereit, irgendwie auch an Entbehrungen auf sich zu nehmen, um so etwas zu machen. Also das ist dann individuell. Aber das gibt es also alle Spektren von Wanderungen, also von leichten Wanderungen bis wirklich so Expeditionscharakter, wie wir das jetzt gehabt haben.
Ja, schön. Also ich glaube, das macht Lust, dass auch mal auszuprobieren, ja. Wie du das erzählt hast. Das klingt toll. Ich wollte eigentlich mit dir über Freundschaften reden. Das holen wir einfach mal nach, glaube ich.
Okay.
Weil wir schon sehr relativ lange gesprochen haben. Und vielleicht machen wir das tatsächlich mal nochmal, wenn du Lust hast. Weil ich würde noch ein Thema ansprechen, vielleicht auch in Bezug auf dieses Erlebnis Wüste, was du eben beschrieben hast, sich so klein zu fühlen, sich als Teil dieser Welt zu fühlen, vielleicht endlich zu fühlen, möchte es jetzt nicht zu pathetisch weiterspinnen, aber bei uns beiden steht die Rente an. Möchtest du darüber reden? Kannst du darüber reden? Was macht das mit einem? Also vielleicht zum Beispiel, dass man mehrere Wüsten besuchen kann, weil man die Zeit hat. Oder machst du dir gar keine Gedanken darüber, was passiert, wenn man in Rente geht?
Also konkret ist es bei mir jetzt so, ich werde Ende August, werde ich in dem Sinne ist bei mir Rentenbeginn. 1. September.
Das sind ein paar Wochen.
Das sind noch zwei Monate, etwas mehr als 2 Monate. Dann ist sozusagen, ist in dem Sinne Schluss. Mit dem Berufsleben, nicht? Also dann beginnt die Rentenzeit. Ich habe mir das natürlich ganz anders vorgestellt. Das ist, Corona hat das natürlich komplett über den Haufen geworfen irgendwie, weil ich hatte mir irgendwie jetzt auch so, naja, also schon so Mitte letzten Jahres überlegt, okay, gut, was musst du oder was willst du eigentlich jetzt hier noch an Projekten abschließen? Jetzt für die Volkshochschule.
Für die Volkshochschule,
um das dann irgendwie meinem Nachfolger übergeben zu können. Denn im Grunde ein gemachtes Haus dem Nachfolger zu übergeben. Das hat natürlich Corona alles komplett über den Haufen geworfen, weil wir eigentlich seitdem das klar ist, eigentlich ganz andere Dinge gemacht haben und nur nicht an den Projekten haben weiterarbeiten können, die ich eigentlich so auf dem Zettel und auf dem Plan hatte.
Gut, aber
insofern ist es momentan so eine ganz komische Situation. Ich habe eigentlich so noch einen Berg an Sachen, die ich eigentlich erledigen möchte, merke aber mit jedem Tag, das wird nichts mehr. Es kann einfach gar nichts mehr werden.
Weil die Zeit fehlt.
Weil einfach die Zeit fehlt. Insofern, oder aber was sich daraus ergibt, ich bin so gedanklich noch gar nicht in diesem Rentenmodus. Ich bin manchmal selber so ein bisschen überrascht, wie schnell das letzte halbe Jahr umgegangen ist. Also das ist wie ein Wimpernschlag. Und zack, stehe ich jetzt auf einmal im direkt davor.
Also ist das was auch, ist das auch ein Thema los? Also das tatsächlich das Loslassen.
Natürlich.
Du weißt, du hast eigentlich noch das, wolltest du machen, das wolltest du das noch, Nachfolger einarbeiten.
Ja.
Du musst loslassen.
Ich muss loslassen. Also das ist sicherlich, das ist mit einer der größten Themen. Also ganz, ganz sicher loslassen. Also überhaupt zu wissen, dass es jetzt jemand anders übernimmt oder übernehmen wird. Und damit ist für mich dann im Endeffekt dann auch irgendwann Schluss.
Denkt man drüber nach, was man geschaffen hat, oder denkt man dann nicht drüber nach und denkt eher drüber nach, was man in Zukunft, also konkret du, machen kannst von neuen Projekten, von Urlaubsreisen,
es ist natürlich,
Abenteuerreisen.
Es ist ein neuer Lebensabschnitt. Also insofern, ich gucke eigentlich immer eher in die Zukunft als irgendwie in die Vergangenheit. Natürlich weiß ich, ich habe in der Volkshochschule über 20 Jahre gearbeitet, natürlich, und auch da in einer Position, wo ich aber auch wirklich was schaffen können. Und ich denke, auch da habe ich was geschafft oder auch was geschaffen irgendwie. Aber trotzdem, das ist Vergangenheit irgendwo. Also mein Nachfolger muss sehen, was er daraus macht. Das ist dann im Endeffekt seine Entscheidung. Für mich ist ganz, ganz elementar, dass ich in meinem nächsten Lebensabschnitt vielleicht noch weiterarbeiten werde in irgendeiner Form. Das ist noch nicht so ganz raus, aber auf jeden Fall selbstbestimmt. Also nicht mehr fremdbestimmt. Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Also ich bin in meiner Berufstätigkeit in dem Sinne nie selbstständig gewesen, sondern ich war immer, wie heißt es schön, abhängig beschäftigt. Das heißt, ich habe ja in dem Sinne auch nie richtig selbstbestimmt leben können oder agieren können, sagen wir es mal irgendwie so. Und jetzt, mit Beginn meiner Rente, werde ich auf jeden Fall selbstbestimmt leben.
Also ich als selbstständig Arbeitender seit vielen, vielen Jahren kann dir sagen, auch als Selbstständiger kann man nicht immer ganz selbstbestimmt arbeiten, weil man natürlich auch Kunden hat und Menschen, die bestimmte Ansprüche an dich haben. Aber ich weiß natürlich genau, was du meinst. Das ist doch eine tolle Perspektive, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also das sehe ich auch so, auf jeden Fall. Und dann wird sich zeigen irgendwie. Also ich bin, klar, ich bin jetzt 65, aber ich denke, im Kopf fühle ich mich, weiß Gott, nicht wie 65. Und ich möchte noch viel noch sehen von der Welt. Es gibt eine ganze Reihe Sachen, die ich da noch auf dem Zettel habe. Auch noch einige Wüsten, ganz sicher. Ganz sicher. Also eigentlich wollten wir im November auch wieder eine Wüstentour machen. Ob das stattfinden wird, weiß ich nicht.
Weil man nicht weiß, ob man
dahin
fliegen kann und wie man hinfliegen kann und wie sicher das ist.
Ich finde es ja auch ein bisschen merkwürdig irgendwie. In den Theatern oder in den Kinos räumen sie da die Reihen leer. Und die wissen kaum, wie sie das Ganze finanzieren wollen. Und wenn man in den Flieger steigt, sitzt man genauso eng an eng wie bisher. Und die können mir nicht erzählen, dass deren Klimaanlagen so gut sind, dass sie das irgendwie wegziehen. Also, okay, aber das ist dann Politik.
Ja, genau.
Jeder muss sich für sich selber entscheiden, ob er sich dem Risiko aussetzt, da irgendwie in so eine Röhre zu steigen.
Sich dem Risiko aussetzt und andere dem Risiko aussetzt.
Und andere natürlich auch. Ja, natürlich, klar.
Keine Frage. Gut, aber wir treffen uns ja noch häufig genug, dass du mir erzählen kannst, was das Rentenleben sozusagen macht. Und ich freue mich auf jeden Fall auf deine nächsten Erzählungen, wenn ihr nochmal in der nächsten Wüste wart, was ich konkret meine. Ich würde mich gerne tatsächlich mit dir nochmal unterhalten, spätestens in einem Jahr, und dann gucken wir nochmal, was geworden ist und welche Wüsten du vielleicht tatsächlich besucht hast.
Und dann kann ich vor allen Dingen auch was erzählen, wie das erste Jahr oder denn das erste Jahr Rente, was das so mit mir gemacht hat. Also ich bin da selber sehr, sehr gespannt. Also ich weiß es ja im Endeffekt nicht. Ja. Ne? Also es spielt sich sicherlich ganz viel im Kopf ab, was man daraus macht, aber die Realität überholt einen ja manchmal. Ne?
Ja, so ist es. Thomas, zum Abschluss als fester Bestandteil dieses kleinen Podcasts, was würdest du dir wünschen, was aus Corona-Zeiten bleiben soll, was denkst du, sollte möglichst schnell verschwinden wieder?
Also ich glaube, als dieser Lockdown wirklich gestartet ist oder auch die Zeit, in der im da war, habe ich gedacht, wir als Gesellschaft hätten eigentlich jetzt die einmalige Chance, unser gesamtes Gesellschaftsmodell komplett in Frage zu stellen und da vielleicht auch mal dran zu arbeiten. Ob dies immer größer, immer weiter, immer höher, immer schneller, ob das wirklich das Maß aller Dinge ist. Und ich wünsche mir, dass viele Menschen so denken, und ich wünsche mir eigentlich, dass wir wirklich auch unser gesamtes Handeln und vor allen Dingen unser wirtschaftliches Handeln, dass wir das wirklich auf den Prüfstand stellen. Weil ich meine, Corona ist ja nur ein Ding. Ich meine, die Erderwärmung ist ja im Grunde eine Krise, die vielleicht so ein bisschen jetzt in Vergessenheit geraten ist, aber die wahrscheinlich noch viel gravierende Auswirkungen haben wird. Also das wünsche ich mir, dass wir wirklich nachdenken, dass wir uns zurücklehnen und nachdenken, wie wollen wir zukünftig leben. Wenn ich mir jetzt aber angucke, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist, dass sie so unfassbar, also für mich unfassbar schnell alle Sachen wieder gelockert haben. Und wenn ich mir überlege, was sie an Millionen und Milliarden irgendwie in Unternehmen stecken, die ich zum Teil zu den sterbenden Industrien zähle, dann habe ich schon meine Zweifel, ob das so werden wird. Insofern schwingt bei mir das Pendel jetzt erstmal eher in den pessimistischen Bereich rein, wo ich denke, ja, vielleicht ist es so, wenn die Corona-Krise vorbei ist, also endgültig vorbei ist, wenn es einen Impfstoff geben wird und wir alle durchgeimpft sind, geht es genauso weiter, wie es bisher weitergegangen ist. Wobei ich glaube, das wäre nicht gut für uns als Menschheit.
Wir verabreden uns nochmal,
ja,
und gucken, was passiert.
Ja,
gerne, aber ich, Patrick, bin absolut auf deiner Seite. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, und ja, bin gespannt, wie es dir geht in den nächsten Wochen.
Danke dir.